NDR Info. Themen des Tages.
Gibt es in Nahost noch eine Chance für die Diplomatie? Das auszuloten ist zumindest heute der Plan. Ich bin Nina Zimmermann, willkommen zu unserem Themenüberblick heute an diesem 20. Juni. Seit einer Woche greifen sich Iran und Israel jetzt an. US-Präsident Trump will, so sagt er, in den nächsten 2 Wochen über ein Eingreifen in den Konflikt entscheiden. Und heute kommen die Außenminister aus Deutschland, Frankreich und England mit der EU-Außenbeauftragten in Genf zusammen, um mit Vertretern aus dem Iran zu sprechen, um abzuklopfen, ob Verhandlungen gerade eine Eskalation verhindern können. Starten wir also mit diesem drängendsten Thema, mit unserem Korrespondenten Benjamin Weber, der aus Istanbul über Iran berichtet und jetzt zugeschaltet ist. Wir warten ja noch auf die Ergebnisse aus diesen Gesprächen. Den Bericht aus Genf hören wir. Aber wie interessiert ist der Iran eigentlich überhaupt, also die Regierung der Mullahs, an dieser europäischen Initiative?
Ich glaube, dass das Interesse aus Teheran schon da ist, aber die Erwartungen vielleicht nicht so hoch sind. Man muss sagen, dass die europäischen Staaten in dieser Kombination damals bei den Verhandlungen zum Atomdeal 2015 eine entscheidende Rolle gespielt haben im Sinne von Vertrauensbildung, dass die Verhandlungen ernsthaft geführt werden von den westlichen Staaten aus. Jetzt hat der Außenminister Araghchi heute sich ziemlich zurückhaltend geäußert, hat gesagt, man sei eigentlich nicht bereit, mit irgendjemandem zu verhandeln. Es gäbe auch keinen Kontakt mit den Amerikanern und sowieso Verhandlungen, wenn überhaupt, dann nur, wenn Israel aufhört, Iran anzugreifen.
Warum lässt man sich dann überhaupt darauf ein? Weil ein Nichtreden auch nicht geht oder weil man so vielleicht auch auf Zeit spielen kann?
Ich glaube, dass sozusagen hinter den Kulissen im Iran unterschiedliche Sichtweisen herrschen und dass eine Sichtweise eben ist, dass Verhandlungen durchaus was bringen. Man sieht ja durchaus auch im Iran selber die Schäden und wie geschwächt eigentlich man ist und dass eigentlich Verhandlungen dann schon eine gute Möglichkeit sein könnten, diesen Krieg vielleicht zu beenden.
Und grundsätzlich bei all den Gesprächen, was sind denn die roten Linien für die Regierung in Teheran?
Ja, also die eine rote Linie habe ich gerade schon skizziert. Verhandlungen nur dann, wenn die Angriffe aufhören aus Israel. Und die andere rote Linie betrifft ja die Urananreicherung. Und da hat sich die Position des Iran offensichtlich auch nicht verändert. Auch vor dem Krieg war es ja so, dass gesagt wurde, wir wollen in unserem Land selber Uran anreichern für unser Atomkraftwerk, für die Energieproduktion, also zivile Zwecke. Und die USA hatten unterschiedliche Positionen, haben aber zuletzt gesagt, wir wollen gar nicht, dass ihr Uran anreichert. Und diese Urananreicherung scheint mir immer noch der entscheidende Punkt zu sein, die rote Linie. Und da sehe ich auch irgendwie keine Bewegung.
Deswegen sind wir gespannt, was Genf dann heute da auch überhaupt bringen kann. Wie wurde der Iran denn in den vergangenen Stunden getroffen? Was sind denn die aktuellen Ziele, auch die israelische Armee angreift?
Die israelische Armee hat zuletzt verschiedene Ziele angegriffen, militärische Ziele und auch das Atomprogramm scheint gerade wieder anvisiert worden zu sein, denn gerade eben sind Explosionen aus Shiraz gemeldet worden und in der Nähe ist ja eben diese Urananreicherungsanlage Natanz, die in ihrem oberirdischen Teil schon sehr viele Treffer hat einstecken müssen in den letzten Tagen.
Vielleicht können Sie uns noch einen letzten Eindruck geben, die Menschen, fliehen die weiter aus der Hauptstadt, aus Teheran?
Also nach allem, was wir hören über unsere Kollegen in Teheran und in anderen Landesteilen, ist Teheran schon relativ ruhig geworden. Es gibt offizielle Angaben vom Staat, die gesagt haben, vom iranischen Staat, 6 Millionen Menschen wären am Kaspischen Meer angekommen. Also wenn das stimmt, das ist eine sehr hohe Zahl, aber dann wäre Teheran halb leer. Was wir hören ist, erstens große Besorgnis darüber, dass das Internet seit 48 Stunden komplett abgeschaltet ist. Also man hat keinen Kontakt mehr nach außen, keine unabhängigen Nachrichten mehr so richtig übers Internet. Und eben manchen Leuten geht an den Orten, wo sie hingeflohen sind, also an diesen sichereren Orten, so langsam das Geld aus. Und deswegen überlegen manche, dass sie vielleicht wieder zurückgehen nach Teheran und den eigenen Laden wieder aufmachen, um ein bisschen Geld zu verdienen.
Dann erstmal vielen Dank für diese Einschätzung von unserem ARD-Korrespondenten für den Iran, von Benjamin Weber. Jetzt am späten Nachmittag, vor gut einer Stunde, um 4:15, kamen die 3 europäischen Außenminister mit ihrem iranischen Kollegen zusammen. Davor wurde der Gesprächsort nochmal verlegt innerhalb der Stadt von einer Botschaft in ein Genfer Hotel. Wie angespannt die Lage ist, das war bereits im Vorfeld klar. Das haben wir auch von Benjamin Weber gehört. Der Iran hatte deutlich gemacht, wo für ihn die roten Linien liegen und welche Rahmen für Gespräche er überhaupt akzeptiert. Katrin Hondel fasst nun zusammen, was bislang über das Treffen bekannt ist. Sie fasst diesen Tag in Genf zusammen.
Das Ringen um eine diplomatische Lösung der militärischen Eskalation zwischen Israel und dem Iran, es ist an diesem Nachmittag in Genf auch eine Geduldsprobe. Während Bundesaußenminister Wade Fuhl und seine Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien sowie die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas im Hotel Intercontinental auf den iranischen Außenminister Araghchi warten, hält dieser erst einmal eine Rede vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und stellt sich als Minister einer friedliebenden Nation vor.
I am Sayed Abbas Araghchi, Foreign Minister of Iran, a peace-loving nation inheriting one of the most ancient civilizations.
Nun aber sei sein Land mit dem Großangriff Israels einem, so der iranische Außenminister, ungeheuerlichen Akt der Aggression ausgesetzt und jede Rechtfertigung dieses ungerechten und verbrecherischen Krieges käme einer Komplizenschaft gleich, so Araghchi.
Our peaceful nuclear facilities have also been targeted.
Auch unsere friedlichen Nuklearanlagen sind ins Visier genommen worden, sagte Araghchi im UN-Menschenrechtsrat, bevor er zum Treffen mit den wartenden europäischen Chefdiplomaten aufbrach. Um dieses eben nur angeblich friedliche Atomprogramm geht es bei den Gesprächen der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit dem Kollegen aus dem Iran. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Israel begründet seinen Großangriff auf das Land damit. Und nun also das erste direkte diplomatische Treffen seit dem Beginn des Kriegs. Die Europäer wollen Auswege aus der militärischen Eskalation suchen. Das Verhandlungsangebot ziele unter anderem auf einen Stopp der Urananreicherung und eine Begrenzung von Irans Raketenprogramm, hieß es. Und auch der israelische UN-Botschafter meldete sich kurz vor Beginn der Verhandlungen in Genf zu Wort mit klaren Erwartungen. Wir erwarten von den europäischen Außenministern, dass sie gegenüber dem Iran eine entschlossene Haltung einnehmen und eine vollständige Rücknahme des Atomprogramms fordern, den Abbau des Arsenals und des Programms für ballistische Raketen sowie die Beendigung der regionalen terroristischen Aktivitäten Irans. Bei den Verhandlungen ist Israel nicht dabei. Auch die USA nicht. Die Europäer hätten sich mit den USA abgestimmt, hieß es vorab. Und möglicherweise hat die Diplomatie jetzt tatsächlich eine Chance, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, er werde in den kommenden 2 Wochen entscheiden, ob die USA, Zitat, loslegen, also in den Krieg an der Seite Israels eingreifen. Es ist ein diplomatischer Anfang heute in Genf, meint auch Achim Wennmann, Politikwissenschaftler am Genfer Graduate Institute. Große Ergebnisse seien aber noch nicht zu erwarten.
Ich glaube, es kann nicht von einer iranischen Regierung erwartet werden, dass sie ja kapitulieren oder dass sie auch gleich allen Forderungen der westlichen Staatenwelt nachgehen. Ein Erfolg wäre mal, dass eine Serie von weiteren Treffen vereinbart wird und dass es eine gemeinsame Erklärung gibt, dass man sich dem Nuklearthema durch Verhandlungen annehmen möchte.
So zumindest erstmal die Aussicht von Achim Wennmann, Politikwissenschaftler im Beitrag von Katrin Hondl. Noch warten wir auf konkrete Ergebnisse in Genf, falls es die überhaupt so geben kann. Denn der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, war bei diesem Treffen in Genf nicht mit dabei mit den Europäern. Und bei allen diplomatischen Bemühungen heute, die Entscheidung, ob die Lage im Nahen Osten weiter eskaliert, diese Entscheidung wird auch eben in Washington getroffen, in Jerusalem und eben im Teheran. Aktuell will Israel zumindest, und das kommt heute auch nochmal durch, die Angriffe auf Teheran zumindest nochmal verstärken, den Druck auf die Mullahs erhöhen. Laut Verteidigungsminister Katz sollen die Raketen jetzt vor allem Teheran selbst und symbolträchtige Ziele der iranischen Führung treffen. Also man wird jetzt verstärkt die Machtbasis des Regimes angreifen, zum Beispiel auch die Eliteeinheit der Revolutionsgarde. Wie die Lage heute wiederum in Israel selbst war, nachdem der Iran auch seinerseits wieder Raketen abgeschossen hat, fasst uns Hanna Resch zusammen.
Nach einem iranischen Raketenangriff auf den Süden Israels heute Morgen ertönte heute Nachmittag erneut Raketenalarm in Israel. Dieses Mal im ganzen Land. Mindestens 20 Raketen hätte der Iran abgeschossen, so das israelische Militär. Es soll mehrere direkte Treffer gegeben haben und über 1 Dutzend Verletzte. Getroffen hat es laut israelischen Medien erneut Beersheba sowie Gevata in Zentralisrael und im Norden Haifa und die Umgebung. Die israelische Polizei bestätigt Einschlagsstellen, nennt jedoch keine weiteren Einzelheiten. Auch Israel hat heute weitere Ziele im Iran beschossen. Laut israelischer Armee auch das Hauptquartier der inneren Sicherheit des iranischen Regimes. Offen ist noch immer die Frage, ob sich die USA an den israelischen Angriffen auf den Iran beteiligen wird. Aus dem Weißen Haus in Washington hieß es gestern, Präsident Trump werde das innerhalb der nächsten 2 Wochen entscheiden. Ein Zeitraum für mögliche Verhandlungen, kommentieren Beobachter. In Genf ist Israels Außenminister bereits für diplomatische Gespräche angekommen. Das Treffen findet zwischen ihm, Außenminister Wadephul, und dessen Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien statt. Israel lehnt ein Abkommen über das iranische Atomprogramm ab und setzt auf militärische Lösungen.
Die Eskalation im Nahen Osten, die Lage in Israel und Iran war und ist auch heute das prägende Thema in dieser Woche und heute Abend in unseren Themen des Tages. Heute ist der 20. Juni, also der Tag, der daran erinnern soll, dass weltweit Millionen Menschen wegen Kriegen und Katastrophen ihre Heimat verlassen haben. Heute ist der Weltflüchtlingstag. Aktuell sind rund 122 Millionen Menschen auf der Flucht. Und dies ist die größte Zahl an Vertriebenen, die je registriert wurde. Auch in Deutschland gedenkt die Bundesregierung seit 10 Jahren an diesem Tag offiziell an die Opfer von Flucht und Vertreibung. Und die zentrale Gedenkveranstaltung war heute Mittag im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Im Fokus auch die Rolle von Frauen bei Flucht und Vertreibung.
Sie soll feierlich sein, diese Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und Vertreibung. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs soll in diesem Jahr der Gedenktag besonders an das Schicksal der Frauen erinnern. Frauen, die sich ab 1945 häufig alleine durchschlagen mussten, nach der Vertreibung aus den damaligen Ostgebieten. Familienministerin Karin Prien von der CDU will besonders sie würdigen.
Frauen auf Fuhrwerken, zu Fuß, mit Kinderwagen. Frauen, die versuchten, eine Schlafstadt für sich und ihre Kinder zu finden. Frauen, die um Essen bettelten oder die Kinder in improvisierten Lagern unterrichteten.
Familien mit Fluchterfahrung in diesen ersten Jahren nach Kriegsende, das waren häufig Familien ohne Männer. Zeitzeugin Maria Lubich von Milovan, die mit ihrer Mutter aus Troppau im heutigen Tschechien floh, erinnert sich in einem Filmausschnitt, eingespielt bei der Veranstaltung im Konzerthaus am Gendarmenmarkt.
Also ich kann mich überhaupt nicht an irgendwelche männliche Bezugspersonen erinnern. Das waren wirklich die Frauen, die einfach verantwortlich waren für alles.
In den ersten Jahren hieß es nicht nur, das Überleben der Familie zu sichern, sondern auch, sich einen Platz in der deutschen Gesellschaft zu erkämpfen, betont die Ehrenpräsidentin des Frauenverbands im Bund der Vertriebenen, Maria Werthahn.
Von den Einheimischen wurden sie nicht mit offenen Armen empfangen, denn sie alle waren eine Konkurrenz um knappe Nahrungsmittel, fehlenden Wohnraum, Kleidung und Arbeitsplätze.
Mehr als 10 Millionen Vertriebene aus Schlesien, Pommern, der Bukowina oder aus anderen sogenannten Ostgebieten sind in den Nachkriegsjahren nach Deutschland gekommen. Viele von ihnen mit schwerem seelischem Gepäck. Daran erinnert Bernd Fabricius, Präsident des Bunds der Vertriebenen. Über Generationen hinweg blieben Traumata. Auch das verbinde die deutschen Vertriebenen mit anderen Gruppen mit Fluchterfahrung.
Wir denken darüber hinaus auch an die vielen anderen Opfer von Krieg und Vertreibung. Gerade auch in der heutigen Zeit, vor unserer Haustüre in Europa und weltweit.
Familienministerin Prien etwa erinnert an die rund 14 Millionen Menschen, die zurzeit im Sudan auf der Flucht sind. Ähnlich viele, wie nach dem Zweiten Weltkrieg als Deutsche vertrieben wurden.
Katrin Aue zum Weltflüchtlingstag und dem damit verbundenen Gedenken heute auch in Berlin. Und während in Berlin der Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht wird, warten aktuell hunderte Afghanen noch immer auf den Schutz, der ihnen längst zugesagt wurde durch Deutschland. In Pakistan sitzen seit einiger Zeit rund 2400 Afghaninnen und Afghanen fest. Sie haben alle von Deutschland bereits eine verbindliche Aufnahmezusage erhalten. Trotzdem dürfen sie aktuell nicht einreisen. Denn die Bundesregierung hat das Verfahren seit Monaten ausgesetzt. Jetzt wehren sich Betroffene mit Unterstützung deutscher Anwältinnen und Anwälte und haben Klage eingereicht. Ihr Ziel, endlich ein Visa und damit auch eine sichere Ausreise. Philipp Eckstein berichtet.
Es ist eine koordinierte Aktion. Rund 25 Klagen, weitere sollen folgen. Rund 25 Anwältinnen und Anwälte, die sich daran beteiligen. Sie alle unterstützen Afghaninnen und Afghanen und deren Angehörige, die in den vergangenen Jahren von Deutschland Aufnahmezusagen erhalten haben und die in Pakistan teilweise seit mehr als einem Jahr auf eine Ausreise nach Deutschland warten.
Es sind Menschen darunter, die wegen ihrer sexuellen Identität und Orientierung in Afghanistan verfolgt wurden und mit dem Tode bedroht sind.
Sagt Matthias Lehnert, er ist einer der Anwälte.
Es sind Menschen darunter, die für Menschenrechtsorganisationen oder im justiziellen Bereich gearbeitet haben.
Bereits vor einem Monat hat Lehnert eine erste Klage eingereicht. Jetzt beteiligt er sich an weiteren, auch um Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Die Organisation Kabul Luftbrücke hat die Klagen öffentlich gemacht. Ilaa Hakim ist für die Organisation in Pakistan und hat dort Kontakt mit vielen Betroffenen, die verzweifelt seien, berichtet sie.
Mädchen sagen mir, wir haben Angst, zurückzugehen, weil Deutschland uns nicht mehr haben will und wir werden zwangsverheiratet.
Zwar seien die Menschen in Gästehäusern untergebracht und würden gut versorgt, dennoch sei die psychische Belastung und Ungewissheit enorm. Es gebe Suizidversuche, sagt Ilaa Hakim.
Diese Menschen haben eine Zusage. Was fehlt, ist einfach die Umsetzung. Jeder verlorene Tag kostet Würde, Sicherheit und im schlimmsten Fall Leben.
CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag angekündigt, freiwillige Bundesaufnahmeprogramme so weit wie möglich zu beenden. Das Auswärtige Amt erkennt allerdings an, dass die bereits erfolgten Zusagen rechtlich verbindlich sind. Anfang Juni sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul, CDU, im Bundestag, er könne zwar kein Datum nennen.
Aber wo wir Aufnahmezusagen in rechtlich verbindlicher Form gegeben haben, halten wir die selbstverständlich ein.
Selbstverständlich. Das klingt eindeutiger, als die Haltung der Bundesregierung in der Sache ist. Denn trotz der Aussage, die bereits erfolgten Zusagen seien rechtlich verbindlich, soll jeder Fall jetzt erneut geprüft werden. Das betont Kanzleramtschef Thorsten Frey im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
Wir haben deutlich gemacht, dass wir diese freiwilligen Aufnahmeprogramme in Zukunft nicht weiterführen möchten. Und deswegen werden wir auch im Einzelfall überprüfen, ob solche Aufnahmezusagen Bestand haben können oder nicht.
Und der CDU-Politiker Frey sagt,
insofern es begünstigende Verwaltungsakte sind, sind sie grundsätzlich auch widerrufsfähig und es muss im Einzelfall geprüft werden.
Dafür zuständig sind das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium. Und die, sagt Thorsten Frey,
arbeiten so schnell wie möglich.
Die Gerichtsverfahren laufen derweil. Rechtsanwalt Lehnert rechnet mit ersten Entscheidungen in 1 bis 3 Monaten.
Und damit kommen wir hier bei uns in den Themen des Tages zurück nach Norddeutschland. Der Terminkalender von Außenminister Johann Wadephul war heute ziemlich eng getaktet, weil bevor er sich mit den Vertretern aus dem Iran in Genf getroffen hat, war er bereits in Kiel bei der Kiel Security Conference. Denn die Ostsee wird für Europa immer wichtiger, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch militärisch, sicherheitspolitisch. Auf Einladung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung diskutierten in Kiel heute führende Militärs und Fachleute, was das für Folgen hat. Für die EU, die NATO, aber eben auch die Anrainerstaaten rund um die Ostsee. Christian Oechsle fasst uns die Veranstaltung und den Auftritt des Außenministers zusammen.
Wenn er heute auf die Förde blickt, dann sieht er ein Gewässer, das sich verändert hat, so Wadephul in Kiel. Die Ostsee sei zu einem gefährlichen geopolitischen Hotspot geworden und zur Schlüsselregion für Europas Sicherheit. Russlands Provokationen verfolgten das Ziel, Gesellschaften zu destabilisieren und unsere Reaktionsfähigkeit zu testen, sagte der Bundesaußenminister. Man müsse sich jetzt mehr denn je auf den Schutz der Ostsee konzentrieren. Dafür braucht man laut Wadephul eine starke und flexible Militärpräsenz sowie Investitionen in Infrastruktur. Ein weiteres Werkzeug gegen Russlands hybride Aktivitäten? Prävention. Und die beste Form von Prävention sei Früherkennung, meint der Bundesaußenminister. Dazu plane die NATO die Einführung neuer, unbemannter Hightech-Überwachungsschiffe, Deutschland den Aufbau eines nationalen Sicherheitsrats. Doch Präsident Putin teste Europas Widerstandsfähigkeit nicht nur mit Schiffen und Flugzeugen, sondern auch mit Cyberattacken, Sabotage und Desinformation. Darauf müsse man sich mit Truppen und Material vorbereiten, es brauche aber vor allem auch das richtige Mindset. Also die Erkenntnis, dass Sicherheit die Grundlage für alles andere sei.
Und während in Kiel drin bei der Sicherheitskonferenz über Strategie gesprochen wurde, kam draußen am Hafen das NATO-Großmanöver Baltic Operations zu einem Ende. In den vergangenen 2 Wochen hatten rund 50 Schiffe und 25 Luftfahrzeuge mit insgesamt etwa 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Ländern an dieser Übung teilgenommen. Und heute, zum Start der Kieler Woche quasi, sind laut Marine vormittags zahlreiche Schiffe im Kieler Marinehafen wieder eingelaufen. Mit dabei auch die Besatzung des Minenjagdbootes Datteln. Und der Fregattenkapitän Markus Fiene zieht zum Abschluss des Manövers Bald Ops ein ganz eigenes Fazit zu diesem Großmanöver.
Die Stimmung in der Besatzung war auch nicht anders, als wir das in den letzten Monaten erlebt haben. Wir sind jetzt in den letzten 5 Monaten in der Ostsee unterwegs, immer unter einer gewissen Anspannung, haben aber in den letzten Monaten festgestellt, dass man sich natürlich auch mit der russischen Seite sehr genau beobachtet, aber dass es dort zu keinen Zwischenfällen, zu keinen wesentlichen Zwischenfällen gekommen ist. Und von daher war die Stimmung nicht anders als sonst auch.
Der Fregattenkapitän Markus Wiene. Die Baltic Operations ist das bedeutendste Marinemanöver der NATO in der Ostsee, findet mittlerweile seit 1971 jährlich statt. Zum Abschluss kommen die Schiffe eigentlich immer zur Kieler Woche, aber da fehlt dieses Jahr unter anderem der US-Zerstörer Paul Ignatius, weil der wurde wegen der angespannten Lage im Nahen Osten kurzfristig ins Mittelmeer abberufen. Und zum Abschluss unserer Themen des Tages noch ein Blick in den ganz hohen Norden. Kein anderer Feiertag ist so sehr mit Schweden verbunden wie die Midsommerwende. Am längsten Tag des Jahres wird im ganzen Land gefeiert. Es wird getanzt, Lieder gesungen, man trägt Blumen im Haar, freut sich über Hering und Schnaps. Es ist ein Fest, das so etwas ist wie Weihnachten und Nationalfeiertag zusammen, nur eben leichter, heller und ausgelassener. Schwedinnen und Schweden lassen das oft richtig krachen bis in die frühen Morgenstunden. Sophie Donges berichtet uns über den Midsommerabend, das Fest aller Feste.
Alle sind auf den Beinen, von Mini bis alt. Die Frauen in bunten Kleidern mit Blumen im Haar, die Männer in hellen Klamotten. In der Mitte die Midsommerstange. Und dann wird im Kreis getanzt zu Volks- oder Kinderliedern, immer um die Stange herum. Das passiert mittags am Midsommerfreitag im ganzen Land. In Parks, auf Dorfplätzen, auf großen Wiesen. Alle treffen sich nach einem sehr langen Winter und einem kalten Frühling. Endlich loslassen, die Sonne geht nicht unter und wir feiern die Nacht durch. Der Sommer ist heilig in Schweden, die Städte sind leer, viele verbringen Wochen in ihren Sommerhäusern auf dem Land. Das schwedische Arbeitsrecht sieht sogar vor, dass Arbeitnehmer einen Anspruch auf 4 Wochen Urlaub haben im Sommer. Midsommer ist sowas wie der Startschuss für die beste Zeit des Jahres im Land, findet Matthias.
Mitt finaste Midsommar, det är typ så här, när man tror att det är dåligt väder.
Meine Lieblingserinnerung an Midsommar, das ist, weil man immer denkt, oh, das Wetter wird schlecht. Und dann kommt der Freitag und es wird doch sonnig, alle sind da, alle sind fröhlich und singen Trinklieder.
Alla sjunger Snapsvisar.
Grannens Skithus har fallit omkull.
Dieses Trinklied klingt wehmütiger, als es ist. Es geht darum, dass die Außentoilette des Nachbarn zusammengefallen ist. Und dann blickt man auf sein eigenes Plumpsklo, das auch schon windschief ist, und trinkt lieber einen Schnaps und wartet ab, was passiert. Das ist schwedische Volksseele at its best. Zum Schnaps gibt es da noch ein typisches Feiertagsbuffet, erzählt die Schwedin Mü. Wir essen an Midsommar das Gleiche wie an Weihnachten oder Ostern, Lachs oder Hering. Das Besondere sind vielleicht die frischen Kartoffeln oder die Erdbeeren. Die sind an Midsommar am leckersten. Man könnte sich in dieser Zeit in Schweden ausschließlich von Frühkartoffeln und Erdbeeren ernähren. Und obwohl die Schwedinnen und Schweden beim Tanzen um die Stange zu Kinderliedern tanzen, zum Beispiel zu diesem hier über die kleinen Frösche, und obwohl sie dabei auch noch hüpfen wie die kleinen Frösche, Midsommar ist der letzte Erwachsenenfeiertag in Schweden, findet dieser schwedische Vater. Die Midsommar-Rituale haben sich nicht verändert. Weihnachten ist ganz anders als früher, Silvester auch. Wenn man ganz ehrlich ist, es ist der letzte Feiertag, der nicht nur für die Kinder ist. Wobei die auch nicht zu kurz kommen, bei lustigen Spielen wie Sackhüpfen oder Eierlauf. Eines ist Midsommar so gut wie nicht, nämlich kommerzialisiert, sondern immer noch sehr traditionell und ohne Geschenke. Midsommar hat gar was Magisches, sagt Jonas Engmann, Ethnologe am Nordischen Museum in Stockholm. Für Frauen war es früher wichtig zu heiraten. Sie wollten wissen, wen werde ich wann ehelichen. An Midsommar legen sie sich 7 Blumen von 7 verschiedenen Weiden unter das Kopfkissen und dann träumen sie von ihrer künftigen Liebe. Midsommar ist eng verknüpft mit der schwedischen Identität, ist mindestens genauso wichtig wie Weihnachten. Das an einem Freitag gefeiert wird, hat einen großen Vorteil. Denn dann hat man ein ganzes Wochenende vor sich, an dem man sich vom Fest aller Feste erholen kann.
Ja, mit diesen beschwingten Eindrücken aus Schweden enden auch unsere Themen des Tages für heute, Freitag, den 20. Juni. Auch bei uns ein Tag, der lange hell bleibt. Sonnenuntergang ist heute so circa 21:45 erst. Ihnen erstmal einen guten Abend. Und falls Sie nochmal reinhören wollen, die Themen des Tages haben wir für Sie auch gleich in der ARD-Audiothek als Podcast.